Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, ich freue mich, euch wieder begrüßen zu können in unserer Gesprächsrunde. Hier vor Ort sind an meiner Seite die Yvonne, der Christopher und Alejandro. Ich freue mich schon auf das, was wir entdecken werden in mehreren längeren Kapiteln in Exodus und zum Teil auch im Neuen Testament. Da wartet heute einiges auf uns. Bevor wir einsteigen, möchte ich gerne ein Gebet mit euch sprechen. Unser lieber Heiland, wir danken dir, Herr, dass wir dein Wort öffnen und studieren und daraus lernen dürfen. Wir werden uns heute in einer Zeit bewegen, die weit vor unserer Zeit liegt, in einer Kultur, die sehr anders ist als die, die wir heute kennen. So bitten wir dich ganz besonders, Herr, um die Salbung durch deinen Heiligen Geist, um rechtes Verständnis von diesen Texten und die rechte Übertragung in unsere heutige Zeit. Begleite uns bitte hier, steh uns zur Seite, schenk uns das Verständnis so, Herr, wie du es gemeint hast. Danke für deine Hilfe. Amen.
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 Es geht um die Gebote, das Gesetz. Der Titel der Lektion, die hinter uns liegt, ist Das Gesetz leben. Und wir werden uns jetzt gleich befassen mit einigen Abschnitten aus dem Buch Exodus. Wir haben ja schon über die 10 Gebote gesprochen, 2. Mose 20. Wir sind jetzt bei 2. Mose 21, 22 und 23. Bevor wir dorthin gehen, würde mich interessieren, was die 10 Gebote so besonders macht im Vergleich zu den vielen anderen, die jetzt in Exodus und auch an anderen Stellen noch kommen. Was macht die 10 Gebote so besonders?
Vielleicht kann man auch das so ein bisschen ausweiten. Also sie sind nicht nur besonders im Vergleich zu den restlichen Geboten, sie sind auch ganz besonders, wenn man das gesamte Gesetz vergleicht mit den anderen Gesetzen, die es bei anderen Völkern zu der Zeit gibt. Was wir heute jetzt studieren werden, das ist alles so kasuistisches Recht. Wenn dann, wenn dann, wenn das passiert, dann passiert das. Und das haben die Babylonier auch, das haben die Sumerer, das haben die Hittiter, das haben alle. Was die allerdings nicht haben, ist so eine Art Grundgesetz. Also etwas, wo so allgemeine, grundsätzliche Werte einfach apodiktisch gesetzt werden. Ja, das ist immer nur wenn dann, wenn dann, wenn dann. Ich habe mich mal ein bisschen im Studium ausführlicher mit dem sumerischen Recht auch beschäftigt und das fehlt da vollkommen. Das ist halt einfach, der König setzt das willkürlich fest. Und hier haben wir im Alten Testament erstmal so eine Art Grundgesetz, wo Gott sagt, das sind meine Werte. Und die sind sozusagen die Basis von all dem, was dann kommt.
Also mich hat ein Zitat aus Patriarchen und Propheten oder wie alles begann, zum Nachdenken gebracht, wo sie schreibt, wäre der Verstand der Israeliten nicht so verblendet gewesen, dann hätten sie die anderen Gesetze gar nicht gebraucht, weil das eigentlich nur eine Ausformulierung oder eben ins Leben holen ist von den 10 Geboten. Eigentlich kannst du die alle zurückführen. Ja, der Ralf sagt immer, jeder Paragraph ist eigentlich im Wesentlichen zurückzuführen auf die 10 Gebote. Den es gibt. Ja. Aber weil wir das nicht so allumfassend verstehen oder weil wir den Charakter Gottes, der ja in den 10 Geboten offenbart ist, nicht so begreifen, braucht man noch die vielen Wenn-Dann, damit wir verstehen, wie wir sie anwenden sollen, wenn wir in irgendeiner Situation sind. Ja.
Da darf ich gleich an der Stelle gerade mal zitieren, was du ansprichst. Ja, das dürfte vermutlich das sein. Wie alles begann, 288, findet sich eine Lektion noch auf Seite 90. Der Verstand der Israeliten war durch die Sklaverei und das Heidentum erniedrigt und blind geworden und deshalb nicht darauf vorbereitet, die umfassenden Gesetze, Grundsätze der 10 Gebote ganz zu begreifen. Damit sie nun deren Verpflichtungen besser verstehen und befolgen konnten, wurden ihnen zusätzliche Vorschriften gegeben, die das Wesen der 10 Gebote veranschaulichten und anwandten. Da haben wir so eine praktische Übertragung.
Ich stelle mir so ein bisschen wie in einem Bild vor. Wir haben einen Garten, wir haben einen Zaun um den Garten. Der Zaun ist quasi wie dieses moralische Gesetz, was Gott gegeben hat, dieses was in Prinzipen eigentlich festgehalten ist. Und dann hast du halt jede Menge Gestaltung innerhalb dieses Zaunes. Da haben wir die ganzen Blumen, die Ausgestaltung. Und das sind die Einzelfälle, sage ich mal so, diese kasuistischen Gesetze, die ganz viele sind. Ja. Und für mich wäre das ungefähr ein Bild zu sehen. Hier haben wir den Zaun, die 10 Gebote, der Rahmen. Und darin befindet sich einfach ganz viel. So wie das Leben einfach bunt und vielfältig ist, sind dann auch die Situationen und diese ganzen Gebote einfach ganz unterschiedlich.
Ich stelle jetzt mal eine Frage, die vermutlich nicht ganz so einfach ist, aber ich habe 2 Theologen, eine Lehrerin hier. Ich bin sicher, das werden wir miteinander schaffen. Diese Aussage, dass die 10 Gebote näher ausgelegt werden durch die vielen kleineren Gebote, die danach kommen, das ist sicherlich vollkommen richtig. Aber es gibt manches, wo wir uns vielleicht fragen, wo genau finde ich das in den 10 Geboten? Mhm. Beispiel wäre rein und unreine Tiere. Ja? Oder wie gehe ich mit dem Leprakranken um? Oder Wirtschaftsgesetze wie das Jubeljahr oder das Sabbatjahr geht vielleicht eher noch, ja, das Jubeljahr, wo jeder wieder zu seinem Besitz kommt. Mhm. Wir haben auch verschiedene Strafgesetze, die vielleicht nochmal so ein bisschen abseits der 10 Gebote sind. Nehmen wir uns jetzt gerade einfach mal Gesundheitsgesetze raus. Wo kann ich das denn finden in den 10 Geboten? Probieren wir das mal.
Mir kommt der Gedanke, also ganz am Anfang heißt es ja in den 10 Geboten, dass Gott ein eifernder Gott ist, einer, der sozusagen, das ist eigentlich eine Sprache der Liebe, also dass ich sozusagen dafür eifere, dass ihr zu mir gehört, dass ihr auch sozusagen nicht durch irgendwelche anderen Götzen gebunden seid, an die ihr euch verlieren könnt. Ja, und hier sind auch eben viele Dinge gewesen, die damals auch im alten Israel oder auch in der Antike gehandhabt worden sind. Und Gott er schaut nicht einfach zu, dass das Volk Israel jetzt, nach dem, was sie alles in Ägypten gelebt haben, mit den ganzen Lebensmitteln und so weiter, dass sie da einfach quasi dem verloren gehen. Und deswegen ist er ein eifernder Gott. Er möchte quasi, dass sie wirklich gesund leben. Er möchte, dass sie ein Leben führen, dass sie am Ende zu diesem Gott heilig dazugehören, auch rein.
Ich meine, das, was du ansprichst, das finden wir im Neuen Testament ja auch. Ich meine, das, was Jesus in der Bergpredigt mit 10 Gebote sagt, das kannst du jetzt quasi aus den Buchstaben, die da hebräisch stehen, nicht direkt ableiten, aber du kannst es sofort sehen, wenn du den Geist verstehst. Also das hat ja eine geistliche Komponente. Und wir könnten genauso gut auch das 6. Gebot anführen und sagen, du sollst nicht töten. Ja, das bezieht ja, also, dass ich dich nicht einen Tor nennen darf oder so. Ja? Das hätten wir jetzt vielleicht auch nicht direkt so exegetisch aus, du sollst dich töten, abgeleitet, aber es steckt da drinne.
Das Prinzip ist gegeben.
Das Prinzip ist da drinne. Und ich glaube, wenn man dann 5. Mose liest, Mose diese Gebote wiederholt und er sagt immer, höre Israel, du sollst den Herrn, dein Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Das steht nirgendwo in den 10 Geboten. Aber das ist eigentlich das, was man hören soll. Ja? Und wir wissen, 5. Mose, sie haben das gehört und gesagt, oh nee, das ist uns zu viel. Ja? Sag uns, was wir tun sollen. Ja? Schreib das alles mal auf, geh du zu Gott und sag uns. Und dann kommt Gott und sagt, okay, also wenn das passiert, mach das. Wenn das passiert, mach das. Aber eigentlich will er was anderes. Er will ja, dass wir verstehen, was der Geist zu uns spricht. Auch in den 10 Geboten.
Um es auf den Punkt zu bringen, diese Dinge, die mit Gesundheit zu tun haben, zum Beispiel, welches Fleisch darf gegessen werden, welches nicht, haltet euch von Aas fern, kein Blut und kein Fett genießen oder wenn jemand leprakrank ist, Quarantäne. Wir können das zusammenfassen mit dem Prinzip des 6. Gebotes, du sollst nicht töten, nämlich auch dich selbst nicht. Achte auf deine eigene Gesundheit.
Ja, genau. Ja? Das Leben ist wertvoll.
Richtig.
Gott hat das Leben gemacht. Ja.
Nehmen wir noch eines dazu, ich möchte es noch einmal probieren bei einer anderen Sache. Hab vorhin das Jubeljahr erwähnt. Ja? Jedes 50. Jahr sollte jeder wieder zu seinem Grund und Boden, so wie es ursprünglich zugelost wurde, wieder zurückkommen. Können wir das irgendwo erkennen in den 10 Geboten? Gibt es da was, was so dieses Prinzip irgendwie auch beinhaltet? Wenn darf ich noch, darfst gerne sagen. Oder du wolltest
darf ich noch was?
Vorher?
Ja, genau. Ja. Weil ich persönlich glaube, dass man es ja nicht nur einem Gebot zuordnen kann.
Ja.
Weil wenn alle Gebote zusammen das Wesen Gottes widerspiegeln, dann muss das in mehreren Geboten verankert sein. Das ist mein Zugang. Ja. Und ich finde gerade die Gesundheit, also das 1. Gebot, du hast das angesprochen, das ist für mich ein wesentliches. Gott möchte, dass unser Verstand klar ist, damit wir ihn lieben können mit all unserer Kraft. Ja. Aber zum Beispiel, für mich ist auch im 10. Gebot drinnen, du sollst nicht begehren, weil wenn ich mich voll schlabber, auch mit guten Dingen, ja, also das Prinzip der Mäßigkeit ist für mich da auch drinnen. Ja. Also versteht ihr? Ja. Und jetzt bei dem, beim Jubeljahr, also für mich ist da zum Beispiel auch das 8. drinnen, ja, auch wenn das ja nicht gestohlen ist, was sie da nehmen, aber sie kaufen es ja trotzdem von einer Familie ab und zu der soll es wieder zurückkommen, ja, also wäre ein Prinzip.
Also daran hätte ich jetzt auch gedacht, denn du hast der anderen Familie dauerhaft etwas weggenommen, das von Gott dieser Familie oder diesem Stamm ursprünglich gegeben
wurde. Obwohl man es nicht gestohlen hat, sondern also gekauft hat. Das
erkennt man aber auch, es ist eigentlich nur als eine Leihgabe. Man sollte ja auch immer, wenn man es kauft, berechnen bis zum Jubeljahr und hat sozusagen eine Pacht bezahlt und dann fällt es wieder zurück. Also dieses Gebot sehe ich da drin. Ja.
Ja, mir fällt noch ein, eben, wenn es heißt, du sollst nicht begehren. Das heißt, du schaust auf den Besitz anderer und wünschst dir vielleicht auch selber sowas zu haben. Aber gleichzeitig alle diese Gebote haben ja auch die du kannst es ja anders formulieren, so positiv formulieren. Mhm. Ja, wenn ich nicht, sollst nicht begehren, dann heißt, sei zufrieden. Genau. Sei dankbar mit dem, was du hast. Ja. Und das ist ja bei jedem Gebot so. Und damit siehst du auch den Besitz, den du jetzt hast. Sei zufrieden mit dem, sei dankbar. Und wenn du dankbar bist, kannst du auch anderen davon abgeben. Ja. Ja, du musst es nicht festhalten, Kontrolle darüber halten, sondern kannst auch befreit und einfach die Hände aufmachen und Gnade schenken, Barmherzigkeit schenken.
Jubeljahr hat ja auch was mit Freilassung zu tun, mit Freiheit. Und da denke ich an die Präambel. Ich weiß nicht, ob das technisch zu den 10 Geboten gehört. Ich bin der Herr, dein Gott, dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, also herausgeführt habe. Mhm. Das ist ja nicht umsonst im Jakobus das Gesetz der Freiheit. Also der Gedanke der Freiheit ist ja ganz fundamental für die 10 Gebote. Und von daher ist das natürlich auch, das speist sich daraus dann sozusagen. Mhm.
Und das, finde ich, jetzt zeigt schon wieder diesen prinzipienhaften Charakter der 10 Gebote, ja, was du vorhin gefragt hast, weil ich habe jetzt in das Du sollst nicht begehren hinein interpretiert für die Gesundheit, ja, sei zufrieden, sei mäßig, begehre nicht noch mehr. Du hast was anderes hineininterpretiert für das Jubeljahr, ja. Also man kann ganz viele Aspekte in ein und demselben Gebot finden und du kannst das fast auf jede Situation anwenden. Und das finde ich bei Prinzipien so schön. Mhm. Ja?
Ich finde überhaupt, bei den 10 Geboten kann man wirklich sehen, dass die ineinander greifen. Nimm eines weg und es fehlt so viel. Ja. Auch die anderen werden damit beeinträchtigt. Ja. Da ist schon, würde ich auch mal so behaupten, göttliche Intelligenz erkennbar. Immerhin haben wir es mit den einzigen Schriftstücken zu tun, die von Gott selbst geschrieben wurden. Mhm. Ja. Das alleine macht es schon so außergewöhnlich.
Und der einzigen Verbalinspiration, wenn wir so wollen.
Richtig, der Verbalinspiration, ja. Jetzt haben wir in dieser Aussage Ellen Weitz, die ich vorhin gelesen hatte, wie alles begann, 2:88 hören wir, dass ihr Verständnis beeinträchtigt worden ist durch ihre Zeit der Sklaverei. Mich würde interessieren, um das auf heute zu übertragen, seht ihr etwas, wodurch unser Verständnis beeinträchtigt sein könnte, in unserer Gesellschaft oder in unserem Lebenswandel oder in unserem Lebensstil, sodass wir vielleicht auch besondere Hilfe brauchen, die Gebote richtig zu verstehen. Wo könnten wir beeinträchtigt sein?
Ich denke da zum Beispiel an unsere säkulare Gesellschaft, die hat ja den Glauben ins Privatleben zurückgedrängt. Und wir meinen eben, wir sind ein Volk des Buches, wir lesen die Bibel und wir wollen nach der Bibel leben, sind uns aber manchmal gar nicht bewusst, wie stark die Kultur uns beeinflusst. Wir leben nämlich beeinflusst von unserer eigenen säkularen Gesellschaft und projizieren Glaube, Gottesdienst auf einen Tag Sabbat und gestalten manchmal unsere Woche von Montag bis Freitag so ziemlich, ich sag mal so, als würde es manchmal diesen Gott nicht geben. Natürlich beten wir lesen die Bibel, aber wir rücken auch hier Glaube in den Privatraum. In Lateinamerika erlebe ich in einer Kultur, da ist der Glaube von Sonntag bis Sabbat einfach präsent am Arbeitsplatz mit den Freunden, wenn du unterwegs bist, auch im Orient, da gibt's diese Trennung zwischen privaten und öffentlichen Raum nicht. Und da merken wir, wie sehr wir eigentlich beeinflusst sind von dem Umfeld. Damals war es halt ägyptisch, heute ist es einfach säkular. Und die Frage ist, in welche, wie wir darauf reagieren, ja? Ob wir da einfach mitmachen oder nicht.
Also das Gottesbild ist so entstellt. Gerade wir, die wir Gott kennen, du sagst säkulare Welt, ja, und doch leben wir im christlichen Europa, ob so christlich ist, sei dahingestellt. Aber jeder hat ja irgendwie eine Vorstellung von Gott. Und das legen wir ja auch in die 10 Gebote hinein. Das heißt, wir unweigerlich verstehen wir sie falsch.
Was können wir denn tun, um uns etwas zu lösen von den falschen Verständnissen, die uns umgeben, von dieser Kultur, die uns ja auch durchdringt? Wir atmen sie ja. Wir sind sie dessen gar nicht bewusst. Ich denke, eine Predigt, die hatte der Frank Hase mal vor einigen Jahren gehalten, da hat er so ein Gleichnis erzählt von zwei Fischen, die einander begegnen. Und der eine Fisch fragt den anderen, und wie ist das Wasser heute? Der andere Fisch weiß nichts zu antworten. Der eine schwimmt vorbei und er fragt sich, wovon redet er? Was ist Wasser?
Ja, genau.
Und so ist ja mit der Kultur, in der wir leben. Wir leben derart darin, dass wir gar nicht wahrnehmen, wie wir davon geprägt werden. Und wenn wir die Bibel lesen und sind konfrontiert mit einer Kultur wie hier, die aus der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus stammt, schon 300 Jahre machen viel aus, aber über 3000 Jahre ist der Wahnsinn kulturell und dazu auch noch lokal. Es war nicht Europa, der Nahe und Mittlere Orient. Wie können wir damit umgehen, dass wir das bestmöglich so verstehen, wie es gemeint war?
Ich glaube, der Paulus gibt uns hier in Römer 12 eine gute Antwort. Er sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das ist ja nichts anderes als Zeitgeist. Ja, das ist Kultur. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Metamorphose. Eine Metamorphose. Durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das heißt auf Deutsch, wenn ich wissen will, was Gott wirkt, also was die 10 Gebote jetzt konkret im 21. Jahrhundert für mich bedeuten, nützt mir kein theologischer Kurs und keine Abhandlung hier und da. Es nützt mir nur, wenn, also ich kann es nur verstehen, wenn der Heilige Geist mein Denken wirklich eine Metamorphose dort stattfindet. Mhm. Weil dann kann ich die Prinzipien verstehen und sehen, okay, was damals dann so aussah, heißt heute so, weil ich das Prinzip verstanden habe. Ja, das kann nur der Geist tun. Wenn ich sozusagen zwischen den Zeilen der 10 Gebote sehe, was der Geist, also höre Israel, ja, höre.
Die Frage, die sie mir einfach stellt, ist, wer am Ende beurteilt, wie man einen Text dann auslegt, das ist eine ganz wichtige Frage. Mhm. Und man hat ja im Laufe der christlichen Kirche ganz stark aus einer westlichen Kulturbrille die Bibel ausgelegt. Wir sind als Adventgemeinde mittlerweile eine internationale Glaubensgemeinschaft. Und das Spannende ist einfach, wenn man eben dann zusammenkommt mit Menschen, die auch, ich sag mal, eine andere Brille aufsetzen, ja, und mal aus der südamerikanischen oder asiatischen oder afrikanischen Perspektive einen Bibeltext lesen, da fallen dann andere Sachen auf. Aber ich merke einfach, es ist sehr gewinnbringend, eben, dass man, ich sag mal, diesen Blick auch aus anderen Perspektiven, auch von Gläubigen unserer Adventgemeinde an anderer Kontinente, dass man da zusammenkommt und dann gemeinsam darüber betet, dass letztendlich so die Gemeinde, ja, die Priesterschaft aller Gläubige, ja, nicht nur der westlichen Gläubigen, gemeinsam an diesem Text betet, ringt und Gott um Weisheit bittet. Mhm. Wäre für mich so ein erster Schritt, sich an das Wort dann aus kultureller Sicht ein bisschen zu nähern.
Lass uns das doch mal probieren. Wir nähern uns mal einem Thema, das es früher sehr weit verbreitet gab, Sklaverei, das bei uns heute die unangenehmsten Gefühle auslöst, zu Recht. Mhm. Ja, wir haben da gewisse Bilder im Kopf von unserer Kultur oder der Vergangenheit unserer Kultur geprägt. Ich denke an den Kolonialismus, ich denke an die Sklaverei USA im 19. Jahrhundert. Das sind so unsere Bilder von Sklaverei, üblicherweise. Und jetzt lesen wir hier in 2. Mose 21 von Rechten hebräischer Sklaven zunächst. Dann geht es weiter um verschiedene Arten von, ich würde es mal nennen, Schutzgesetze. Immer wieder geht es um Sklaven, wie mit denen umgegangen wird, was sein darf, was nicht sein darf. Versuchen wir uns mal dem zu nähern. Die Sklaverei, wie wir sie so üblicherweise verstehen, ich denke jetzt USA, 19. Jahrhundert, im Vergleich zu dem, was wir hier haben. Welche Unterschiede gibt es denn? Wie geht Gottes Gesetz mit Sklaven um?
Also erstmal ist es ja von der ganzen Grundvoraussetzung schon ein bisschen anders. Die amerikanische Sklaverei war ganz stark rassistisch. Da gab es eine totale Entmenschlichung eigentlich der armen Sklaven. Die Voraussetzungen hier sind ein bisschen anders. Natürlich, die Sklaverei war auch nicht schön. Ja, das kann man da jetzt auch nicht schön reden. Aber hier geht es darum, dass Menschen in der Regel, wenn sie so hoch verschuldet sind, dass sie dann ihren Kredit nicht mehr bezahlen können, dass sie quasi statt Geld zu bezahlen, ihre eigene Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Ja, diese Schuldsklaverei. Das gibt es in Babylon, das gibt es überall, das gibt es in Ägypten. Das gibt es dann später in Rom natürlich auch. Und es gibt es auch hier. Es ist also ein Wirtschaftsfaktor sozusagen in gewisser Weise. Und der muss quasi reguliert werden. Das ist also nicht Gottes Ideal. Aber ich glaube, hier sieht man auch, dass Gott sozusagen Dinge, die in der Gesellschaft erstmal da sind, auch erstmal so, sag mal, wie soll ich sagen, also er sieht, dass sie da sind und er gibt dann Regeln, um das Ganze zu regulieren. Mhm. Ja. Natürlich mit dem Ziel, eigentlich wieder zum Original hinzuführen.
Kann man so sagen, ist so eine Art, er nimmt die Gegebenheiten zunächst an, er mildert aber die negativen Auswüchse und würde vermutlich, wenn Israel treu gewesen wäre, in weiteren Schritten auch, ich glaube es zumindest, davon weggeführt haben.
Ja, das denke ich auch sicher.
Wir sehen das ja ähnlich, auch wenn es um Polygamie geht. Ja? Wir haben Gesetze, da können wir können versuchen, das schön zu reden, wie wir wollen, aber es war möglich, mehr als eine Frau zu haben, legitim. Wir erkennen aber genügend in der Heiligen Schrift, dass es nie Gottes Absicht war und dass er Israel höchstwahrscheinlich weggeführt hätte. Anderes Beispiel wäre auch das Fleischessen. In der Wüste hat er ihnen Manna gegeben, im Paradies war es auch kein Fleisch. Er hätte sie höchstwahrscheinlich auch weitergeführt. Und deshalb, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, Gott achtet etwas, das gegeben ist momentan. Er hat es mit einem Volk zu tun, das nicht überfordert werden darf. Er führt es aber langsam auf einen richtigen Weg.
Und ich denke, das sieht man hier auch gerade in 2. Mose 21 ganz schön, weil das ist natürlich ein bisschen merkwürdig mit dem Ohr durch Piercen und so weiter. Aber die eigentliche Idee ist ja, wenn du frei werden kannst, nimm die Freiheit an. Eigentlich soll dieses Gesetz ja zeigen, wenn dir Freiheit angeboten wird, ist es ein ganz hohes Gut. Und wenn ich auch Ellenweit richtig verstehe, dann war dieses Zeichen dann für die, die sagen, nee, bleib lieber Sklave, das gefällt mir so schön hier in der Sklaverei. Das war ja ein Zeichen der Schande. Ja? Das sollte eigentlich ihnen sagen, hey, Sklaverei ist so wertvoll. Mhm. Ja, nimm das auch an. Freiheit.
Ja.
Hat's eigentlich verstanden, was ich meine?
Ja. Das hören wir in 1. Korinther 7, 16 und folgende, wo Paulus es ja auch klarstellt. Kannst du frei werden? Nutze es.
Ja.
Ein Unterschied ist nochmal, wir denken ganz stark so in Geschäftsmodell auch und auch in den Zeiten, wo damals Großgrundbesitzer ihre Sklaven hatten, um in ihrem Geschäft arbeiten zu können. In der Kultur damals waren das ja große Sippschaften und ganz große landwirtschaftliche Betriebe, die aber irgendwo Teil waren, um das Volk zu halten, die Familie, die Sippe. Und da war es irgendwo natürlich, dass es viele Mitarbeiter gab. Mhm. Und das Alte Testament differenziert ja auch beim Begriff Sklave, Diener, Arbeiter, Diener, Untertan. Ja, genau. Und wenn man da diese Texte dann alle so mal zusammensieht, sieht man, die hatten eigentlich, das war eigentlich zum Teil auch ein normales gesellschaftliches Konstrukt, wo auch Freiheit war, wo du nach 6 Jahren hier zum Beispiel befreit werden konntest oder wo du auch deine Beziehung zu deinem Herrn ganz anders geführt hast, zum Beispiel auch in einer guten Beziehung zu diesem Herrn, wo es hier zum Beispiel eben heißt, Vers 5 spricht aber der Sklave, ich habe meinen Herrn lieb, ja, also das ist da auch eine Freiwilligkeit und somit ist das nicht unbedingt so ganz negativ zu sehen.
Und dann kommt er dazu, später im Laufe der Geschichte sehen wir bei Nehemia zum Beispiel, als sie dann wieder anfangen nach dem Exil sich gegenseitig zu verkaufen, dass er sagt, hey, hört auf damit, ja. Also sehen wir schon im Alten Testament quasi so ein, wie sagt das der Martin, so ein Vektor, ja. Da sieht man schon, wie Gott dann auch führt im Laufe der Geschichte.
Wir haben eine Lektion, die Kapitel 21, 22 und sogar bis hin zu 23. Jetzt müssen wir ein bisschen springen. Wir werden nicht alles schaffen, das ist zu viel. Aber ich möchte gerne in Kapitel 22 noch einen Moment mit euch bleiben. Da ist nämlich Verse 20 bis 27 von dem Schutz der Schwachen die Rede. Und häufig, so auch hier, Vers 20, dem Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen. Das ist häufig das Thema in den Gesetzen an verschiedensten Stellen, die Stellung des Fremdlings. Warum ist Gott das so ein Anliegen, dass wir das nicht mal in einem Kapitel, einem Abschnitt abgehandelt haben, sondern es durchdringt diese Gesetzgebung? Warum das?
Für mich, um es so mit einem Wort vielleicht auszudrücken, kommt einfach der Gedanke raus, Gott ist ein Gott der Gnade. Denn auch damals, wo das Gericht in der Nacht zu Passa über Ägyptenland gegangen ist, wurden ja alle gerichtet. Ägypter und auch Israeliten, nur die Israeliten waren unter dem Schutz des Lammes. Aber wenn jemand anderes dort unter diesem Schutz auch Zuflucht gefunden hat, dann ist es ein Hinweis, Gott ist ein Gott der Gnade und die Fremdlinge haben auch ihren Platz. Und Jesus bezieht sich dann ja später auch mal auf diese eine Aussage, ich war fremd und ihr habt mir gegeben, ja, also in seiner Predigt. Er identifiziert sich sozusagen mit den Schwachen.
Und obwohl er jetzt das Volk ja eingesetzt hat als sein Volk, wollte er doch klar machen, alle Menschen sind meine Kinder. Ja, die Erlösung war ja auch für alle da und nicht nur fürs Volk Israel. Auch wenn er ein Volk gebraucht hat, um seinen Charakter und sein Gesetz in die Welt zu tragen, das war die Idee. Aber sie sollten nie ausgegrenzt werden.
Dann ist es letztendlich einfach auch ein Evangeliumsgrundsatz. Ja. Ich meine, wenn er sagt, den Fremdling sollst du nicht bedrängen noch bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Das ist ja nichts anderes als Matthäus 7. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Das ist das Gleiche, nur in anderen Worten ausgedrückt. Ja. Du hast es selbst erlebt, du weißt, wie es ist. Behandle sie so, wie du behandelt worden, gerne behandelt worden wärst.
Und das haben wir bei der Sklaverei genauso. Ja? Sie waren ja auch Sklaven. Und
Die Verbindung, die Brücke würde ich gerne gerade mal schlagen. Wir hatten jetzt vorher über die Sklaverei gesprochen. Wir haben gewisse Unterschiede festgestellt. Wir haben es jetzt mit den Fremdlingen zu tun. Häufig waren ja gerade fremde Sklaven. Vielleicht bei einem Krieg als Kriegsgefangene. Wir sehen schon Unterschiede. Kriegsgefangene, fremde Nationen wurden nicht so gut behandelt wie die Hebräer. Ja? Da haben wir schon eine gewisse Diskriminierung. Aber wir erkennen keinen Rassismus, von dem du vorhin gesprochen hast, Christopher. Sondern wir sehen immer wieder, dass die Fremdlinge das Gleiche, die gleichen Gesetze haben. Man muss mit ihnen in der gleichen Weise umgehen. Sie haben zwar vom Knechtschaftsverhältnis her nicht ganz so die gleiche Stellung, aber sie müssen genauso behandelt werden wie ein Einheimischer. Sie dürfen sogar an verschiedenen der kultischen Vorschriften teilhaben, zumindest sofern sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. Die Möglichkeit bestand. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Diese Sklaverei des 19. Jahrhunderts, du sprachst von der Entmenschlichung aufgrund von rassistischen Gedanken. Es war tatsächlich damals so, dass man darüber gestritten hat, im christlichen Kontext, in den Kirchen, ob denn diese Schwarzen überhaupt eine Seele besitzen, ob man die überhaupt erlösen kann. Darüber wurde gestritten, das muss ich mir vorstellen, für uns undenkbar heute, dass man sagte, Tiere haben eher eine Seele als diese schwarzen Menschen, die nichts anderes sind als die niedrigsten Arbeitstiere. Undenkbar, ja, für uns heute. So, das ist barbarisch. Das sehen wir hier nirgends, diese Art. Ganz im Gegenteil sehen wir einen Brückenschlag zu fremden Nationen, wo so oft vorgehalten wird, Die kananitischen Nationen wurden ausgerottet, Genozid und was für ein fremdenfeindlicher Gott. Wir kennen der Gesetzgebung genau das Gegenteil. Mhm. Eigentlich eine inklusive Gesellschaft, eine offene Gesellschaft, die bereit gewesen wäre, auch andere, die dieses Evangelium annehmen wollen, mit offenen Armen zu empfangen. Mhm. Ja.
Und bitte? Das ist ja auch passiert, als das Mischvolk mit ausgezogen ist aus Ägypten. Ja? Also sie wurden ja auch inkludiert. Hm. Es war nicht nur in der Gesetzgebung so, es ist auch wirklich passiert in den Anfängen. Mhm.
Ich würde gerne auf Vers 27 eingehen, auch in 2. Mose 22. Mhm. Gott sollst du nicht lästern und einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Ich stelle jetzt mal die provokante Frage, wie es darum heute in unserer Gemeinde bestellt ist. Mhm. Wie nehmt ihr das wahr?
Also ich würde sagen, das reiht sich ein in eine ganze Reihe von Versen, die vor allem auch im Neuen Testament zu finden sind. Ja, wenn ich daran denke, du sollst sie daran erinnern, der Obrigkeit unter, sich unterzuordnen in Titus und so weiter. Das ist nur meine persönliche Meinung, den Eindruck habe, dass wir in den letzten Jahren, also vielleicht diese Lehre, diese biblische Lehre sowieso nie so richtig ganz tief verankert studiert haben. Und dass in den letzten Jahren einfach sehr deutlich geworden ist, dass uns da Wurzeln fehlen. Das ist eine biblische Lehre, die uns vielleicht nicht immer so gefällt, ja, aber die wir so ein bisschen vernachlässigt haben. Also da ist nicht damit gesagt, dass man jetzt alles macht, was der Staat sagt, egal was passiert, ja, wenn es gegen die Bibel wäre. Aber es ist eine ganz klare biblische Lehre, die kann man durch die ganze Bibel nachvollziehen, ja, dass es unsere Aufgabe ist, wenn der König sagt, komm aus dem Feuer, dann komme ich heraus. Wenn er sagt, beuge dich vor dem Standbild, mache ich nein. Wenn er sagt, komm raus, dann komme ich raus. Kann nicht sagen, du wolltest mich gerade umbringen. Ja.
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, aber genau. Da, wo es nicht Gottes Wort widerspricht, haben wir doch eine gewisse Gehorsamspflicht. Ja? Ne?
Also für mich ist ja fast ein bisschen wie ein Parallelismus hier. Ja? Gott sollst du nicht lästern, einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Mhm. Und wenn wir es jetzt wieder zurücknehmen auf die Prinzipien, sage ich, das eine ist eigentlich das dritte Gebot. Ja? Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und das andere würde ich jetzt ins fünfte einreihen. Ja. Und wir haben halt bei beidem in der heutigen Gesellschaft wirklich ein Problem.
Vater und Mutter zu ehren,
ganz
das fünfte
genau,
Gebot.
Ja? Ja,
das,
und wir haben wirklich ein Problem. Also die, ich möchte mal sagen, junge Generation, nicht mal Jugendliche, sondern auch junge Erwachsene, also viele davon gehen mit ihren Eltern nicht respektvoll um. Und wie sollen die dann Autoritätspersonen in der Gemeinde oder im Staat achten, ja, wenn sie schon mit ihren Eltern nicht wissen, wie sie respektvoll umgehen?
Ich meine, es ist ja so, dass in Kapitel 21 auch explizit heißt, wer seinem Vater und seiner Mutter flucht, soll unbedingt sterben. Also es ist ja ein Prinzip, das sich auf verschiedenen Ebenen abspielt. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, das hat alles sozusagen seine Grenze. Ich habe schon gesagt, das Wort Gottes ist eine Grenze. Und auch Eltern haben sozusagen eine legitime Sphäre, wo sie Autorität haben, aber auch, wo sie, es gibt auch Fälle, wo Eltern ihre Autorität weit überschreiten. Es geht nicht nur darum, dass sie jetzt einfach auch zu sehr die Persönlichkeit eines Kindes
einrichtigen.
Und das gibt es in allen, das gibt es politisch auch. Und da gibt es immer Grenzen. Also wir reden hier immer von der legitimen Sphäre, die Gott auch vorgesehen hat.
Und ein Punkt wäre für mich auch noch, also wenn das ein Parallelismus ist, dann würde ich auch sagen, der Fürst in deinem Volk sollte auch gottesfürchtig sein. Ja?
So sollte es sein.
Und wenn das nicht ist, ist das auch nochmal schwierig.
Und andersrum glaube ich auch, mein Umgang mit Autoritäten, auch in der Gesellschaft, zeigt auch irgendwie, lässt einen Rückschluss dafür darauf zu, wie ich mit der Autorität Gottes umgehe. Wenn ich daran denke, dass wir als Eltern als quasi an Gottes Statt eingesetzt sind, solange die Kinder unter unserer Autorität stehen, wenn ich mir anschaue, wie extrem schon fast Ellen White auch diesbezüglich spricht, man muss Kindern Gehorsam beibringen. Wir stehen an Gottes Stelle, solange sie klein sind. Wie sollen sie Gott gegenüber gehorsam sein, wenn sie es nicht bei ihren Eltern lernen? Dann muss ich sagen, mit großem Bedauern, wir leben inzwischen in einer Gesellschaft, bei der es fast zu einer Tugend geworden ist, die Obrigkeit zu lästern. Wie schnell findet man irgendetwas, das einem nicht passt? Und was ich sehr bedauere, ich oute mich da an der Stelle, ist, dass obwohl wir solche Gebote haben, dass wir auch in unseren Gemeinden so schnell irgendein YouTube-Video kriegen, irgendwo nochmal eine Bemerkung, irgendwo nochmal ein paar Zeilen, eine Bemerkung, einen Blog-Eintrag von jemandem, der mal wieder was zum Besten gibt und erklärt, wie schlimm unsere Politiker sind. Ich will nicht sagen, dass sie alles richtig machen. Darum geht es gar nicht. Aber die Art des Umgangs muss respektvoll und wertschätzend sein. Wer von uns würde sich zutrauen, in den Gremien zu sitzen, in denen die oft sitzen müssen. Ja. Entscheidungen zu treffen von Tragweiten, die wir uns gar nicht vorstellen können. Da braucht es auch ein gewisses Maß an Respekt, ohne dass ich alles gut heiße. Ja.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass diese Gebote eigentlich nie qualifiziert werden, wenn er gut ist oder wenn er gottesfürchtig ist. Ja. Eltern soll man ehren, auch dann, wenn sie Fehlentscheidungen treffen. Man muss vielleicht ihnen nicht immer folgen, aber geehrt werden sollen sie trotzdem. Und auch wenn ein Politiker eine Fehlentscheidung fällt, kann ich trotzdem höflich, Daniel und seine Freunde sind ja Beispiele, höflich ist anders machen. Mhm. Und die Höflichkeit darf nicht fehlen.
Mhm. Ja.
Versuchen wir uns noch einen Teil von Kapitel 23 zu nähern. Bei mir ist Kapitel 23 überschrieben mit gemeinschaftsgemäßes Verhalten und Feindesliebe. Jetzt würde ich gerne mich bei den Versen 20 bis 33 bewegen. Das würde zu weit führen, die alle zu lesen. Es geht hier bei mir überschrieben Schlusswort Warnung und Verheißung. Es geht um Segen. Vor allem würde ich jetzt mal sagen, schwerpunktmäßig um den Segen, den Gott seinem Volk zusagt, wenn sie treu sind. Mich würde interessieren, welches von diesen Segenszusagen, die wir hier haben, welche sind euch besonders wichtig? Ich denke jetzt vor allem an Vers 25 und folgende, ja. Er wird dein Brot und dein Wasser segnen, Krankheit aus deiner Mitte entfernen, keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein, die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen, meinen Schrecken werde ich vor dir hersenden, alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen. Ich werde dir den Rücken all deiner Feinde zukehren. Mit anderen Worten, rundherum, ich werde dich in einer Weise beschirmen und segnen, wie du es dir noch gar nicht vorstellen kannst. Hm. Was davon ist denn für euch besonders wichtig? Was glaubt ihr, würde Gott heute gerne mehr zeigen?
Hm. Was von diesem hier?
Gerne auch von anderen Segenszusagen. Wir haben in 5. Mose 28, 29 auch nochmal eine Menge Segen und Fluch.
Ich denke, das ist ja jetzt, wenn wir wieder das Prinzip nehmen, das war damals eine Agrargesellschaft, so muss man es wahrscheinlich nennen, ja. Die haben vom Acker gelebt und von der Viehzucht. Und da war das alles ganz, ganz wichtig. Für uns ist vielleicht, also wenn es heißt, er wird dein Brot und dein Wasser segnen, sagen wir, okay, wir gehen in den Supermarkt. Also verstehst du, das ist nicht so. Und trotzdem haben wir die Zuversicht und die Zusage von ihm, dein Brot und dein Wasser ist dir gewiss. Mhm. Das heißt, das Prinzip ist, er wird uns versorgen. Die Frage ist, wie gehen wir mit Leuten um, die in Gebieten leben, wo sie nicht gut versorgt sind? Aber dann denke ich wieder an helft's mir, das eine Land in Afrika, wo immer noch mittwochs und freitags Manna fällt vom Himmel, ja, wo sie sagen, ganz klar, bei der adventistischen Missionsstation, sie hätten sonst nie überleben können, wenn das nicht kommen wäre. Und in den Jahren, wo diese Missionsstation geschlossen war, ist nichts gefallen und jetzt, seit sie wieder geöffnet ist, fällt's wieder, ja. Das heißt, ich denke schon, Gott versorgt die, die zu ihm rufen. Vielleicht nicht immer in dem Überfluss, den wir haben, aber mit allem, was wir brauchen und manchmal auf übernatürliche Art und Weise.
Mhm. Ich denke da auch an Vers 25, will die Krankheit aus seiner Mitte hinwegnehmen. Also das ist natürlich, das Evangelium verspricht nicht absolute Krankheitslosigkeit. Ja, es gibt genügend Fälle in der Bibel, die uns das zeigen. Aber ich glaube schon, dass auch, ich meine, wir haben ja auch in 2. Mose 15 diese Idee, ich bin der Herr, dein Arzt. Mhm. Das ist ein super Trend in unserer Gesellschaft, das Thema Gesundheit. Und ich glaube, wir haben auch mit unserer Gesundheitsbotschaft etwas beizutragen, um zu zeigen, wenn man Gottes Gesetzen folgt, den Naturgesetzen, kann man auch viel, was es so an Zivilisationskrankheiten gibt, die man auch aus Ägypten kannte, nicht wahr? Kann man vermeiden, reduzieren. Gott will die Krankheit auch wegnehmen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir auch sozusagen in der Außenwirkung, ja, zeigen können, das Evangelium ist nicht nur theoretisch abstrakt, sondern es hat wirklich ein Segen für das Leben hier und jetzt auch, ja, was Gesundheit betrifft.
Was mich einfach bewegt, ist diese Segenssprüche, die sind ja eine Folge, so wird er. Also das ist eine Folge auf etwas, was davor geschieht. Und das, was davor einfach ist, ist auch als Prinzip für mich als Christen. Es heißt eben ganz am Anfang, Vers 20, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüt auf dem Wege, dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Und da sehe ich einfach, da wird diese Frage beantwortet, wo komme ich her? Und wo gehe ich hin? Und wie schaut es auf dem Weg dazwischen aus? Und wenn ich dann höre auf diese Stimme, von dem es heißt, mein Name ist in ihm, Jesus Christus, dann fällt auf einmal auf, dass diese Botschaft diene nicht den anderen Göttern, die dann ja hier weiter erwähnt wird, ist, ja, was ist, welchen Namen trage ich? Mache ich mir selber meinen Namen? Beim Turmbau zu Babel war es, wir wollen hoch ankommen, wollen uns selber einen Namen machen. Gott sagt, ich mache dir einen Namen, weil ich hole dich da raus, ich führe dich wohin, ich habe einen Platz, eine Bestimmung, einen Sinn im Leben. Und wenn ich mit jungen Leuten spreche, die fragen sich, okay, was ist meine Bestimmung im Leben? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Wie komme ich auf eine Antwort? Und wir versuchen, diese Antwort eben zu beantworten, diese Frage zu beantworten, indem wir alle möglichen Dinge, auch gute Dinge füllen und sie zum Sinn unseres Lebens machen, zur Mitte unseres Lebens. Und dann werden uns aber auch die guten Dinge letztendlich zu Götzen, weil wir sie zum Obersten machen. Und da sagt Gott, schau, ich gebe dir den Namen. Du bist mir alles wert. Und weil du siehst, was Jesus für dich getan hat, es wird dir einfach den Wert geben, auch wenn du krank bist, wirst du nicht dran zerbrechen. Es tut zwar weh, ja, aber du wirst nicht dran zerbrechen. Jesus hat einmal an seine Jünger dann gesagt, selig sind, die hungern. Ihr werdet satt werden. Selig seid ihr, wenn sie euch fluchen. Aber ihr werdet es noch bekommen. Und dann merke ich, das tut zwar weh, aber es zerbricht mich nicht, weil ich weiß, wer ich bin. Ja, welcher Name über mich genannt worden ist, Jesus Christus.
Wo du gerade die jungen Menschen ansprichst, die sich natürlich fragen, ja, was soll mein Name mal bedeuten später? Ja, wo werde ich im Leben Platz finden? Da muss ich an ein Buch denken, das gerade von einigen Kollegen auch gelesen wird. Ich habe es mir auch schon besorgt, Generation Angst. Mhm. Es geht jetzt um die Generation, die einfach mit gewissen Ängsten aufwächst, obwohl sie eigentlich alles hat und doch so ängstlich ist, gerade im Blick auf die Zukunft. Und da fallen mir hier die Verse 27 und 28 ins Auge, wo von Schrecken und Angst die Rede ist. Mhm. Aber nicht auf dem Volk Israel, nicht auf denen, die Gott dienen, sondern auf den anderen vor ihnen. Mhm. Und das stelle ich mir auch wunderschön vor, diesen Gedanken, ich bin so stark in Christus, er wird mich so führen, dieser Engel, in dem der Name Gottes ist, dass die anderen so großen Respekt vor mir haben werden, sich praktisch fürchten vor mir, ich brauche gar keine Angst mehr zu haben. Das ist auch, glaube ich, für unsere heutige Zeit eine ganz, ganz wichtige Segenszusage, mutig zu sein.
Ja. Und zudem wollte ich eben auch noch was sagen, da geht es ja darum, dass Gott das alles machen wird, ja? Der Plan war ja nicht, dass sie jetzt durch Kämpfe und Eroberungen das Land Kanaan in Besitz nehmen, sondern dass Gott es ihnen gibt, indem er die Völker vor ihnen vertreibt und sie hier nicht kämpfen müssen. Und das finde ich eben auch so einen schönen Gedanken, dass ich mich nicht drum kümmern muss. Es ist Gott, der es tun wird. Und ich finde es auch noch schön, ein kleines Detail, im Vers 29, da sagt er, nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere, also du wirst nicht lang warten müssen, bis schon alles wieder zugewachsen ist, ja, und alles wieder öde ist, sondern ich werde das ganz schnell machen und ihr werdet die Früchte essen können, die die anderen gepflanzt haben. Und das ist schon eine Zusage, dass Gott sich um meine Probleme kümmern wird und ich muss nicht mit eigener Kraft versuchen, das zu lösen.
Mhm. Richtig.
Ja. An der Stelle ist interessant zu sehen, es gibt tatsächlich eine Stelle, wo Gott dann im Nachhinein sagt, ich habe, also bei mir steht ich diese Hornissen, ja, ich habe diese Hornissen vor dir hergesandt. Das ist Josua 24 am Ende, in Vers 12, der sagte, ich sandte Hornissen vor euch her. Die trieben sie aus vor euch her, nämlich die beiden Könige der Amoriter, nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Wenn man die Geschichte liest, merkt man, da waren nie echte Hornissen, ja, sondern das ist natürlich ein Bild. Und die Israeliten waren da mit Pfeil und Bogen und Schwert, die standen da, als Ock da vom Tafelland runter brüllte. Nicht wahr? Nur sie mussten nicht selbst kämpfen. Sie sind mit Gott, also sind mit ihm zusammen da gewesen. Ja? Sie waren bereit und Gott hat dann den Sieg geschenkt.
Ja.
Das zeigt mir auch, Gott tut den Sieg uns geben, aber wir müssen auch mit ihm zusammenarbeiten.
Ja.
Wir sind halt nicht einfach nur Zuschauer und Gott macht alles, ja? Sondern wie es so schön in Römer heißt, er wird den Satan unter unseren Füßen, er wird ihn zertrampeln unter unseren Füßen.
Ja.
Und das finde ich so, kommt gut raus.
Das passt gerade gut zu dem letzten Vers, den ich mit euch betrachten möchte für die letzten Minuten, die vor uns liegen. Römer 12, Vers 19, haben wir einen Rückgriff auf einen Text aus Deuteronomium, der der Lektion auch näher behandelt wird. Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Jetzt kennen wir ja auch aus der Bergpredigt zum Beispiel Matthäus 5, 38 bis 48, wir sollen auch unsere Feinde lieben, da ist nicht die Rede von Rache. Jesus spricht immer wieder über Vergebung. Hier hören wir jetzt von Paulus, der natürlich großer Apostel Christi war, wir dürfen Gottes Zorn Raum geben, er will vergelten. Jetzt helft mir mal, das zusammenzubringen. Auf der einen Seite die Feindesliebe, die mit der Vollkommenheit verbunden wird, Matthäus 5, 48, auf der anderen Seite Gott möchte rächen, gebt ihm den Raum.
Ich glaube, der Punkt ist ja hier, rächt euch nicht selbst.
Genau.
Lass Gott die Rache ausüben, weil Gott der Einzige ist, der wirklich gerecht rächen kann. Weil er kennt die Motive, er kennt die Geschichte, er weiß alles. Und ich glaube, hier ist das große Missverständnis, auch wenn man das Alte Testament liest, Auge um Auge, Zahn um Zahn, war ja auch in der Lektion, nicht wahr?
Ja.
Das ist ja nie gedacht, du hast mir ein Auge ausgeschlagen, jetzt darf ich auch mal. Das ist immer quasi zivil, also in dem Fall halt Strafgesetz. Der Richter, der dann den Fall behandelt, der soll sozusagen das exakte Strafmaß festlegen. Das war nie für die Privatrache gedacht, wird auch in 3. Mose ganz deutlich. Und das zeigt aber auch, obwohl wir die Feinde lieben, und obwohl wir uns nicht privat rächen, gibt es doch Gerechtigkeit. Die wurde damals in der Theokratie sogar mit Richtern durchgesetzt. Und deswegen gibt es auch in Römer den Staat, der das Schwert Gottes trägt, um zu rächen. Ja, also ein Mörder kommt ins Gefängnis. Ich kann ihn trotzdem lieben, aber er muss ins Gefängnis. Um halt die Gefahr für den Rest der Bevölkerung einzuschränken. Und Gott wird am Ende auch Gericht halten. Ich meine, das ist ja ganz deutlich.
Hm. Ja.
Ich glaube, ein großer Unterschied ist einfach auch, menschliche Rache ist immer selbstsüchtig. Gottes Rache ist nicht selbstsüchtig, weil er das Gegenteil von Selbstsucht ist. Und deshalb können wir gar nicht die Rache Gottes ausüben, weil wir würden nur uns selbst Recht verschaffen. Aber Gott macht das nicht. Gott lässt die Gerechtigkeit offenbar werden. Ja? Und das ist ein großer Unterschied.
Dürfen wir so weit gehen, auch um Rache zu bitten im Gebet? Zu sagen, Herr, ich werde nichts tun, aber kümmere du dich mal um den.
David macht das schon.
Ja. Also ich meine, wir finden ja, dass Gott, auch in der Offenbarung heißt es ja, sie bitten ja deine gerechten Gerichte, ja, bringen sie her. Und das ist Neues Testament, ja. Und das ist aber so, wir Menschen, wie du gesagt hast, wir sind eigentlich sehr selbstbezogen, auch bei der Rache. Wir meinen, was gerecht ist. Denkt an die Geschichte von Dina, sie wird geschändet. Was machen die Brüder? Die bringen den gesamten Ort sich im alle um. Wir Menschen, auch wenn wir gläubig religiös sind, fromm, ja, wir tun Dinge, die einfach undenkbar sind. Ja, jeder ist dazu imstande. Nicht jeder wird als Tyrann geboren, aber es kommt einfach. Und da merken wir einfach, dass wir, wenn wir auf dem Richterstuhl sitzen würden, das würde uns heillos überfordern. Deswegen ist es gut, dass Gott am Ende wirklich weiß, wie gerecht zu richten ist am Ende. Ja.
Und ich glaube, auch wenn wir nicht um Rache bitten, einfach die Tatsache, wenn wir Opfer sind und sterben, so sagt es ja Offenbarung 5, dann ruft unser Fall sozusagen nach Rache. Ja, die Gestorbenen.
Das Blut am Altar.
Ja, genau. Ja. Die sind ja nicht, also die rufen ja nicht wirklich, sondern das ist wie das Blut von Abel. Das ruft nach Rache, das schreit zum Himmel. Ja, da muss man also jetzt gar nicht selbst noch irgendwie da. Einfach, weil man Opfer ist, hört Gott diesen Ruf nach gerechter Rache.
Dann hören wir 7. Posaune, Offenbarung 11, 17, 18, dass tatsächlich die Zeit kommt, zu richten, die gestorben sind, ja, dass sich da kümmern wird. Das ist dann, ich würde mal sagen, Gottes großen Heilsplan hat das auch seine Zeit, das hat seinen Platz, er wird sich darum kümmern, deshalb sind wir von dieser Last frei. Denn wir würden sicherlich subjektiv immer überzogen handeln.
Ja, aber mir sind zwei Dinge noch wichtig. Also wenn ich wirklich Opfer von Ungerechtigkeit bin, ich darf Gott schon bitten, das zu beenden, auch jetzt. Ja. Und wenn ich merke, dass andere Opfer werden, dann bin ich auch, habe ich die Verantwortung vor Gott, hier etwas zu tun, so ich etwas tun kann. Ja, es ist mir einfach wichtig, dass wir das auch noch haben.
Und deshalb ist es auch für ungläubige Menschen, die Botschaft des Gerichts ist eigentlich eine gute Nachricht, selbst für ungläubige, säkulare Menschen, weil die fragen sich, wie lange soll Rassismus, Ungerechtigkeit, Ausbeutung und so weiter weitergehen. Und Gott sagt, ich werde das Ganze eines Tages aufdecken.
Ja. Und wo wir können, sollen wir es jetzt schon machen.
Ja. Es gibt ja heute diese Irrlehre, die umgeht, Gott straft nicht und er wird niemand jemals töten als Gericht und so weiter. Wir sehen das oft aus der Täterperspektive. Wir sind Sünder, wir möchten nicht bestraft werden. Ja, wir sind immer froh für die Gnade, aber bis du Opfer bist.
Ja.
Dann sieht es ganz anders aus. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Perspektive. Und da würde ich vollkommen recht geben, natürlich. Wir müssen auch Grenzen setzen. Ja, das macht ja gerade auch die Texte, die wir heute gelesen haben. Ja. Wenn jemand ein Mörder ist, dann gibt es Konsequenzen. Mhm. Ja, das macht halt 2. Mose 21 wieder ganz deutlich. Es gibt Grenzen und die sind auch gut.
Ja. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, zu den Kapiteln, die wir betrachtet haben, Gott ist ein Gott der Liebe, Gnade. Mhm. Aber auch gleichzeitig deshalb, würde ich sagen, nicht aber, sondern deshalb der Gerechtigkeit. Er muss dafür sorgen, dass seine Kinder sich fair einander gegenüber verhalten. Und jeder, der Kinder hat, und wir alle haben Kinder, wenn es da zwischen den Kindern dann zu irgendwelchen Streitereien kommt, dann will man ja auch möglichst fair handeln. Man möchte keines bevorzugen, man liebt sie ja alle. Und das wird in diesen Geboten deutlich. Ich danke euch für diese lebendige Diskussion, die wir hatten. Es waren spannende Themen. Ich freue mich schon auf die nächsten, die wir miteinander in den nächsten Wochen haben werden. Zum Abschluss, Yvonne, darf ich dich bitten, dass du mit uns betest?
Sehr gern. Unser großer, allmächtiger, treuer Gott, wir haben begonnen mit deinem Gesetz und wir können nicht anders als über die Schönheit deines Gesetzes zu staunen, wie du mit einfachen Worten dein ganzes Wesen da hineinlegen kannst. Herr, und wir wollen dir bekennen, dass auch wir durch die Welt, in der wir leben, dass wir manchmal verblendet sind und nicht alles begreifen, was da alles drinsteckt, wie du wirklich bist. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns immer mehr die Augen öffnest. Wir wollen immer mehr und immer tiefer dich verstehen können, mit dir leben, damit wir in unserem Alltag dich erfahren können und dadurch noch besser verstehen, wie du bist. Damit wir, so wie du das sagst, erkennen können, dass du der Herr bist, der uns heiligt. Herr, ich bitte dich um diese Erfahrung für jeden von uns. Und ich bitte dich auch, dass unsere Sehnsucht nach dir steigt, Herr, dass du sie immer größer werden lässt, bis wir uns gar nicht mehr vorstellen können, auch nur einen Atemzug ohne dich zu tun. Und wir freuen uns, wenn wir dich sehr bald sehen dürfen, wie du kommst in den Wolken des Himmels. Herr, mach uns bereit dazu und ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.